Heute mit René Agiga. Herzlich willkommen zu einer Stunde Philosophie im Deutschlandfunk Kultur. Heute mit einer kleinen Sensation.
Ja, je voudrais bien écrire l'histoire des vaincus. C'est un rêve qu'en effet tout le monde peut avoir. Donner enfin la parole à ceux qui ne l'ont pas eu.
Ja, ich möchte gerne die Geschichte der Besiegten schreiben. Das ist ein schöner Traum, den viele haben. Endlich einmal die zu Wort kommen lassen, die es bislang nicht konnten. Die von der Geschichte, von der Gewalttätigkeit der Geschichte zum Schweigen gezwungen wurden. Von allen Herrschafts- und Ausbeutungssystemen. Und falls sie dennoch sprachen, dann sprachen sie nicht ihre eigene Sprache. Man hat ihnen eine ihnen fremde Sprache aufgezwungen. Sie sind nicht stumm. Nicht, dass sie eine Sprache sprechen, die man nicht gehört hätte, und der man sich jetzt verpflichtet fühlte, zuzuhören. Weil sie beherrscht wurden, ist ihnen Sprache und Begrifflichkeit aufgezwungen worden. Und die ihnen so aufgezwungenen Gedanken sind die Kennzeichen der Wundmale der Unterdrückung, der sie unterworfen waren.
Michel Foucault spricht da. Der französische Philosoph hier zu hören in einem Originalton aus den 70er Jahren. Und man hört da jene Energie, die er, Foucault, zu einem bleibenden Werk geformt hat. Die Geschichte der Unterdrückten wollte er schreiben, sagt er da. Und auf eine Weise hat er das tatsächlich getan. Die Geschichte der Wahnsinnigen geschrieben. Die Geschichte der Gefangenen, der Menschen mit von der Norm abweichender sexueller Orientierung. Er hat das Leben der infamen Menschen geborgen, wie einer seiner Essays heißt. Jetzt, in der kommenden Woche, erscheint in Frankreich Foucaults allerletztes Buch. Der letzte Band seines dann vierbändigen Werkes namens Sexualität und Wahrheit. Und zwar mit dem Titel Die Geständnisse des Fleisches. Es wird aus dem Nachlass veröffentlicht. Foucault hatte es noch selbst geschrieben, aber Foucault hat es 84, als er starb, nicht mehr abschließend durchgesehen. In einer Viertelstunde werfen wir einen ersten Blick in das Buch. Im Gespräch mit dem Frankfurter Philosophen Martin Saar. It takes one to know one, baby, I know how you feel. You got your hunger and some problems that are real. And you're dealing with some demons who are driving you insane. And I've seen them drag you screaming down the hallways in your brain. You got loaded again. Ain't you handsome when you're high? Nothing matters. Taste the feeling till you die. Let it ride on in there, baby. Let it ruin your life. Let it run your children off. Let it run your wife. Let it take the joy you love and turn it to despair. It's a feeling till you die. Chase the Feeling heißt dies Stück von Emmylou Harris und Rodney Crowell. Nun ein kurzes Innehalten zu einer der Meldungen der Woche. Von Abgasen ist so viel die Rede gewesen in den Politik- und Wirtschaftsnachrichten dieser Tage. Im Auftrag des Autobauers VW, so lautet eine dieser Meldungen, im Auftrag von VW wurden in den USA 10 Affen mit Dieselabgasen bedampft. Und an der Technischen Universität Aachen sollen außerdem menschliche Probanden diesen Schadstoffen ausgesetzt worden sein. Was sagt das über das Verhältnis zwischen Mensch und Tier? Florian Werner hat nachgedacht.
Eine Affenschande. Bei der moralischen Bewertung der sogenannten Monkeygate-Affäre sind sich ausnahmsweise alle einig. Diese Tests an Affen oder sogar Menschen sind ethisch in keiner Weise zu rechtfertigen, ließ selbst Autokanzlerin Angela Merkel über ihren Regierungssprecher ausrichten. Die Empörung vieler Menschen ist absolut verständlich. Ja, verständlich mag sie sein, aber selbstverständlich keineswegs. Denn es ist auch gelinde gesagt überraschend, dass uns das Schicksal von 10 Langschwanzmakaken, die 4 Stunden lang Stickstoffdioxid inhalieren mussten, moralisch heftiger aufzuwühlen vermag, als das jener 400.000 Menschen, die Schätzungen zufolge in Europa alljährlich aufgrund der Luftverschmutzung vorzeitig sterben. In sage und schreibe 70 deutschen Städten wurden im vergangenen Jahr die EU-Grenzwerte für Stickoxide überschritten, ohne dass ein Aufschrei der Empörung aus dem Kanzleramt erscholl. Wir sind also offenbar durchaus in der Lage, über die engen Grenzen unserer Spezies hinweg Empathie zu empfinden. In den ernst, ja manchmal nachgerade melancholisch dreinblickenden Javaner-Äffchenaugen erkennen wir uns und unsere eigene Leidensfähigkeit wieder. Ausgerechnet das Antlitz der Affen gemahnt uns an unsere Humanität. Das ist umso erstaunlicher, als den Primaten ein Status als vollwertige Subjekte verweigert wird. Tests an Affen oder sogar Menschen, das heißt natürlich, das Leben der Affen ist weniger wert. Wissenschaftler sprechen gern davon, dass Tiere zu Forschungszwecken verwendet werden. Man gewährt ihnen also gewissermaßen den Status von Gegenständen. Zugleich lässt man sie aber paradoxerweise gerade deshalb Dieselabgase einatmen, weil sie uns so enorm ähnlich sind. Im Fall der Versuchsäffchen von New Mexico ging die Vermenschlichung ja sogar so weit, dass man den Tieren Zeichentrickfilme vorspielte, um sie zu beruhigen. Die Affen sind, um eine Formulierung des Theoretikers Homi Bhabha zu gebrauchen, weniger als eins und doppelt. Menschlich und nichtmenschlich zugleich. Ihr Antlitz, in dem wir uns wiederzuerkennen meinen, ist ein vielfach gebrochener Spiegel. Wie aber lässt sich diese widersprüchliche Situation auflösen? Zwei Möglichkeiten. Erstens, wenn man die Tiere tatsächlich nur als Gegenstände begreift, als reine Reizreaktionsmaschinen, dann sind die Ergebnisse, die die Versuche an ihnen zeitigen, für uns Menschen empirisch fragwürdig. Dann sollte man etwaige Versuche tatsächlich, wie in Aachen geschehen, auf menschliche Probanden beschränken. Diese haben zu den Tests immerhin, anders als die Affen, ihre Zustimmung gegeben. Oder aber, zweitens, man erkennt an, dass Javaner-Affen, wie wir Menschen, ein subjektives Empfinden haben. Und dass sie dieses, wenn nicht durch Worte, so doch immerhin durch Laute, Mimik und Körpersprache zum Ausdruck bringen können. Dann gilt es, diese Äußerungen zu interpretieren und als Ausdruck eines individuellen Willens ernst zu nehmen. Man darf davon ausgehen, dass auch Pavianartige zur Bekömmlichkeit von Autoabgasen eine klare Meinung haben. Und nicht zuletzt, wenn wir die Affen schon dazu nötigen, bei und mit uns zu leben, ja gar bisweilen als proto-menschliche Avatare für uns einzuspringen, dann dürfen wir ihnen nicht nur Pflichten aufbürden, sondern müssen ihnen, wie es etwa der politische Philosoph Will Kimlicker fordert, auch staatsbürgerliche Rechte zugestehen. Wenn die Empörung über die Tierversuche in New Mexico aufrichtig ist, dann können am Ende der Debatte nichts weniger als die Bürgerrechte für Javaner-Affen stehen.
Wenn schon, denn schon. Bürgerrechte für Affen, Florian Werner kommentierte. Und hier Hound Dog in der Version von Dee Bridgewater.
Oh, set me up now, baby. I got a story to tell about a dirty old dog. I was sniffing around me and everything. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping round my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. How you like that? You told me you was high class, but I can see through that.
Yes, you told me you was high class, but I could see through that. And daddy, I know you ain't no real cool cat. You ain't nothing but a hound dog, been snooping around my door. You ain't nothing but an old hound dog, snooping around. Cute all you want, but I ain't gonna feed you no more. I'm telling you, you better listen.
Der letzte Foucault erscheint in der kommenden Woche in Frankreich. Das letzte Buch, das Michel Foucault geschrieben hat. Les aveux de la chair, die Geständnisse des Fleisches, so heißt der Titel, so lautet der Titel. Das ist der vierte, der letzte Band seines großen Projektes mit dem übergreifenden Titel Sexualität und Wahrheit. Foucault hat das Buch zu Ende geschrieben, aber vor seinem Tod 1984 nicht zu Ende überarbeitet. Und jetzt ist es aus dem Nachlass veröffentlicht und wir haben jemanden gefunden, der schon einen Blick in das Buch geworfen hat. 400 Seiten französischer Foucault. Unser erster Leser heißt Martin Saar, jetzt zugeschaltet aus dem Studio in Frankfurt. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Martin Saar, Sie sind Professor für Philosophie in Frankfurt am Main und Sie haben sich immer wieder kontinuierlich mit dem Werk Foucaults auseinandergesetzt, ganz intensiv unter vielem anderen in Ihrer Dissertation vor vielen Jahren. Genealogie als Kritik heißt die, Geschichte und Theorie des Subjekts nach Nietzsche und eben nach Foucault. Wenn Sie jetzt gerade in den letzten Tagen einen allerersten Blick in dieses letzte Buch von Foucault geworfen haben, was ist da so Ihr Eindruck? Ist das eine Sensation, ein ganz anderer Foucault oder einfach so die Verlängerung von Linien, die Sie eh schon kannten?
Ich kann vorab zugeben, dass ich zu den Leuten gehöre, die das Buch mit zitternden Händen aufgeschlagen haben, weil tatsächlich viele von uns auf dieses Buch, von dem wir wussten, dass es existiert, aber auch wussten, dass es nicht zugänglich ist, sehr lange gewartet haben. Man könnte fast sagen, fast 30 Jahre, jetzt in meinem biografischen Fall ein bisschen kürzer, 25 Jahre. Ja. Und daher war ich enorm neugierig und habe auch begierig gelesen und gesucht und geblättert.
Also es war für Langzeitleser wie Sie klar, dass es das gibt, aber dass wir zu Lebzeiten nie rankommen würden, wie eine Platte von Prince, die wir niemals hören würden.
Ja, genau richtig. Der berühmte Satz, bitte keine posthumen Publikationen, stand im Testament und die Testamentsvollstrecker bzw. die Erben haben sich sehr lange daran gehalten und es hieß auch immer, dieses Manuskript wird von dieser Klausel vom Markt gehalten und das ist jetzt eine wirklich sehr neue Entwicklung, dass es trotzdem aus dem Banksafe wie der Erbe immer wieder gesagt hat, jetzt doch das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat. Und wie gesagt, ich gehörte zu denen, die sehr, sehr neugierig waren und ich habe einen ersten Eindruck und der ist aber tatsächlich auch noch unentschieden. Es gibt Neues, es gibt Dinge, die das Puzzle des historischen Bildes neu ausfüllen und es gibt vielleicht auch kleinere Abweichungen, kleine ganz originelle Punkte, aber es ist typischer Foucault, könnte man sagen, klassischer Foucault, das heißt sehr trocken, sehr archivarisch, sehr kontrolliert im Stil, wenig spektakulär und sich erstmal scheint es ganz versteckend hinter einer Historiografie, das heißt hinter einer Geschichtsschreibung von Phänomenen, deren Relevanz auch gar nicht wirklich argumentiert oder behauptet wird, sondern die einfach gewissermaßen performt wird. Hier wird etwas gezeigt an enorm spannendem Material und der Leser muss aber selber zusammenpuzzeln, wieso man das eigentlich lesen sollte und wieso es sich in oder auch gegen alternative Geschichtsschreibungen derselben Epoche und derselben Phänomene einfügt.
Und das Material, das Foucault da untersucht, nur um das kurz zu benennen, das sind Schriften der Kirchenväter, wenn ich das richtig sehe.
Ja, richtig. Das heißt, die Bezugspunkte sind hier vor allem 2., 3., dann auch zum Teil 5., 6. Jahrhundert nach Christus. Das heißt, liturgische und Predigttexte, theologische Traktate, die eins gemeinsam haben, nämlich, dass sie darüber nachdenken, wie sich das Geschlechtsleben der Christen gestalten sollte. Mhm. Und damit verlängert Foucault seine eigene Analyse, die ähnliche Phänomene, ähnliche Problematisierungen, wie er es nennt, ähnliche Sorgen schon für die Antike und dann vor allem die Spätantike untersucht hatte. Und das, was wir kennen als Sexualität und Wahrheit oder Geschichte der Sexualität, wie es auf Französisch heißt, Band 2 und 3 sind gewissermaßen die Vorstufen, die Prequels zu jetzt dieser Erzählung des frühen Christentums.
Ich halte jetzt mal ganz kurz fest, dass es unter anderem darum geht, dass Foucault untersucht, wie nach Meinung der Kirchenväter das Geschlechtsleben der Christen im Frühchristentum organisiert werden sollte. Gewissermaßen als, vielleicht Cliffhanger. Ich möchte zunächst aber ganz kurz nochmal versuchen zu klären, ein bisschen Ihren Blick auf Foucault. Martin Saar, Sie sind, habe ich gerade schon gesagt, Professor für Philosophie, nun ausgerechnet in Frankfurt. Das heißt, ein Lehrstuhl an einem Institut, bei dem manche vielleicht gleich eine Assoziation haben, nämlich da, wo Sie jetzt lehren, seit dem letzten Oktober, da wohnte mal die Frankfurter Schule, da wohnte mal die kritische Theorie. Leute wie Axel Honneth, Jürgen Habermas, auch Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, die in den 60er bis 90er Jahren des 20. Jahrhunderts mindestens Debatten innerhalb der Philosophie stark dominiert haben, aber auch darüber hinaus und Streit und Debatten und Diskurse. Und eine Debatte, die in all diesen Jahrzehnten doch auch heiß war, war der Streit der Frankfurter Kritiker, kritischen Theorie, mit den großen französischen Philosophen so derselben Generation, das heißt eben auch mit Foucault. Können Sie vielleicht kurz mal skizzieren, worin eigentlich die Gegnerschaft bestand? Also was hatten die Frankfurter gegen Foucault damals in den 80ern?
Wir reden hier jetzt über die frühen 80er Jahre. Foucault selber ist ja schon Mitte 1984 gestorben, aber der Höhepunkt der sogenannten postmoderne Debatte begann gerade sich zu etablieren und zu entfalten. Und Habermas selber hat mit sehr großer Werf in Foucault einen ebenbürtigen und auch in seinen Augen gefährlichen philosophischen Gegner entdeckt und hat in dieser Zeit in mehreren Schriften und vor allem in den berühmten Vorlesungen über den philosophischen Diskurs der Moderne behauptet, dass diese Art von Philosophie die Normen und die Grundlagen der Moral in einem unklaren Sinne offen lässt.
Gehalten 1983.
83 und unter anderem auch in Paris, angeblich sogar, wenn die Biografen recht haben, 1-2 Abende in Anwesenheit von Foucault damals. Und Habermas sagte, diese Art von Nietzsche her orientierter Philosophie, die das Geschichtliche und das Kritische an der Vernunft, an den Institutionen und an den Normen so stark hervorkehrt, verliert eigentlich ihren selber wertemäßigen Grund oder die Basis der eigenen Evaluationen und Bewertungen. Und in diesem Sinn hat Habermas damals eingewendet, dass diese Form von Denken eher gefährlich ist, weil es uns weniger hilft, die Dinge, die wir verteidigen wollen, die Demokratie, das Recht, die Autonomie zu begründen, als dass es sie, diese Werte, aufs Spiel setze.
Zersetzt.
Richtig. Foucault selber hat diesen Vorwurf nie besonders gut verstanden und erst recht nicht akzeptiert. Er hätte sich selber als jemanden verstanden, der in der Tradition der Aufklärung steht. Auch für ihn stand Nietzsche zum Beispiel, an dem man sich sehr stark orientiert hat, gar nicht in Gegnerschaft zu Kant oder zu dem, was wir als die eigentliche Aufklärung kennen, sondern eher in ihrer Verlängerung. Und er hätte gesagt, die Art von historischer Untersuchung, die auch zur Zersetzung und zur Desintegration oder Problematisierung bestimmter Werte beitragen kann, ist keine, die diese Werte abschreibt, sondern sie in eine neue Perspektive bringt, die ihre Verwobenheit mit den Machtverhältnissen aufzeigt. Und darin hätte er sich selbst auch als einen kritischen Theoretiker betrachtet, aber das war damals für Habermas inakzeptabel und die Debatte wurde tatsächlich mit großer Polemik und Härte ausgetragen. Und ich habe selber Foucault auch immer so verstanden, als eine Variante, vielleicht eine unorthodoxe Variante, aber auch von kritischer Theorie in dem Sinn, dass diese philosophischen Untersuchungen auch beitragen zum besseren Verständnis und der Gegenwart, vielleicht nicht im Sinne der Alternativen oder der Utopien, aber des sich klarer Werdens über das Bestimmtsein und Bedingtsein auch unserer Gegenwart.
Ja, jetzt haben Sie ganz bisschen schon ausgeführt, wonach ich eigentlich jetzt erst fragen wollte. Foucault heute. Foucault heute ist ja gar nicht so leicht zu fassen. Also in der breiteren Öffentlichkeit ist er vielleicht nicht mehr in so vielen Debatten präsent wie vor 10, 20, 30 Jahren. Aber ich glaube, innerhalb der Akademie ist er so präsent, dass er noch nicht mal mehr überall zitiert wird. Also weil er einfach in alle Geisteswissenschaften irgendwie gestrahlt hat und mit so unterschiedlichen Facetten seines Werks. Foucault war Machtanalytiker, war Machtkritiker. Er hat den Begriff des Subjekts auseinandergenommen. Wer immer hört, das Subjekt sei tot, der Autor sei tot, denkt vielleicht auch entfernt an Foucault. Es gibt ganze Studienrichtungen heutzutage, die man studieren kann, in deren Ahnengalerie er gehört. Gender Studies, Queer Studies, postkoloniale Studien. Ganze Strömungen der Kulturwissenschaften sind nicht so richtig denkbar ohne Foucault. Und mich würde noch mal ganz kurz interessieren, was ist Ihr Foucault? Ich habe jetzt verstanden, so ein kritischer Theoretiker, einer, der mithilft, darüber nachzudenken, wie man Gesellschaft verändern kann. Ist das richtig oder ist das zu allgemein? Nee,
das ist richtig, der aber das mit einer ganz spezifischen Form von Zugang oder Methodologie versucht, indem tatsächlich das Historische, die Genese und das heutige und angeblich davon getrennte Systematische ganz, ganz nah aneinander gerückt werden. Das heißt, hier ist jemand, der versucht zu verstehen, was bestimmte Werte, bestimmte Institutionen, bestimmte Praktiken, bestimmte Identitäten bedeuten. Aber dazu sagt er, müssen wir verstehen, wie sie entstanden sind, aus welchen Konfliktlinien und auch unübersichtlichen Umständen sie entstanden sind. Und dabei werden dann der Begriff der Macht oder der Begriff auch der Technologie eine besondere Rolle spielen. Und das ist mein Foucault sozusagen, der nicht nur in der Gegenwart an den Gründen, Begründungen oder an den sozusagen theoretischen Bezügen arbeitende, sondern an den Herkünften, an den Kontexten und damit auch manchmal an den Unterseiten oder abgeblendeten Seiten, das, was uns heute ausmacht und was unsere Institutionen, Werte und Praktiken ausmacht.
Vielen Dank bis hierhin, Martin Saar. Gleich geht's weiter im Gespräch. Wir schauen dann, wie das Geschlechtsleben der frühen Christen geregelt werden sollte. Erstmal My Hand in Your Hand von Octave Noir.
Quand nous en serons au temps des cerises, les guerres aux signoles, les merles moqueurs, les belles au rond, la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. My hand in your hand, du soleil au cœur.
Thank you.
Der letzte Foucault, das letzte Buch von Michel Foucault, erscheint in der kommenden Woche in Frankreich. Für uns hat das Martin Saar schon angeschaut, dieses Buch. Es heißt Les aveux de la chair, die Geständnisse des Fleisches. Es geht um Texte der Kirchenväter, Augustinus, Clemens, wie sie alle heißen. Martin Saar, können Sie uns ein bisschen beschreiben, wie dieses Buch funktioniert, was da genau analysiert wird, außer dass ich es jetzt einfach nur mal so ganz schnell in die ersten Jahrhunderte nach Christus verortet habe.
Die Überschrift des ersten Teils lautet die Herausbildung einer neuen Erfahrung. Und Foucault will beschreiben, wie in diesen Jahrhunderten des ersten Christen, den ersten beiden Jahrhunderten des Christentums, das heißt erstes, zweites und vielleicht noch ein Teil des dritten Jahrhunderts, die Christen sich Sorgen machen um ihre Gläubigen und sich Sorgen darum, nach welchen Regeln und mit welcher Logik und mit welcher Moral sie ihre eigenen körperlichen Praktiken und geschlechtlichen Beziehungen untereinander eigentlich unterhalten. Und die Idee ist natürlich hier, die heidnische Antike hatte hier für bestimmte philosophische, ethische, moralische Leitbilder bereitgestellt, die aber natürlich jetzt mit der Christianisierung des Weltbildes neu gedacht werden müssen.
Und also die heidnische Antike heißt eigentlich die Zeit vorher, die Zeit,
ja,
die vor jener Zeit liegt, die er jetzt untersucht.
Mhm. Und es gab natürlich eine sozusagen Weiterwirkung der heidnischen Welt in den ersten Jahrhunderten. Die Welt wurde ja nicht über Nacht christlich, sondern das hat ja selber noch 2-3 Jahrhunderte gedauert. Aber es entsteht jetzt ein neues Weltbild und eine neue Lebenskunst, eine neue Lebensführungsweise, eine neue Ethik, sagt Foucault immer wieder, oder Moral, die darauf jetzt reagieren muss, dass die heidnischen, das heißt die alten, antiken Vorstellungen, wie man sich zu verhalten habe, integriert werden müssen in dieses neue Weltbild, in dem es ja die neue Autorität namens Gott gibt, neue christliche, das heißt letztlich durch biblische Texte geregelte Verfahrensnormen. Und Foucault versucht zu beschreiben, wie die das machen, wie diese ersten, wenn man so will, Ideologen des Christentums versuchen, diese Regeln aufzustellen, woran sie sich orientieren. Und er sagt interessanterweise, das meiste blieb gleich.
Kann man denn, kurze Verständnisfrage, kann man sagen, dass dieser Band, die Geständnisse des Fleisches, dass die wirklich eine Fortsetzung der beiden Bände vorher sind? Denn die beiden Bände vorher heißen Der Gebrauch der Lüste und Die Sorge um sich und spielen eben auch in der Antike, lesen eben auch antike Philosophen, aber heidnische Philosophen vor dem Christentum.
Mhm,
ist das
richtig?
So eine Fortsetzung einfach?
Es ist absolut eine Fortsetzung. Wir wissen von den Biografen oder den Leuten, die da auch näher dran waren am Schreibprozess, der Lebensgefährte von Foucault, Daniel Defer ist hier eine Schlüsselfigur, aber auch der Verleger Pierre Norin. Wir wissen, dass Foucault diesen Band zuerst geschrieben hat, also vor den Bänden 2 und 3. Der allererste ist 1976 erschienen. Das heißt, die christliche Episode war für ihn schon, wenn man so will, durchforscht. Und er hatte dieses Manuskript abgeschlossen am Anfang der 80er Jahre, wahrscheinlich 1981, Ende 81, und hat sich danach dieser eher antiken, also das heißt griechisch-lateinischen antiken und spätantiken Vorgeschichte dieser christlichen Episode zugewandt, sodass wir jetzt etwas als Folgeband rezipieren, was schon fertig war, aber auch chronologisch gesehen der spätere ist. Das heißt, er nimmt genau da den Faden wieder auf, wo Band 2 und 3 geendet hatten. Band 3 endet in der Spätantike, das heißt mehr oder minder auch um das Jahr 0 oder im ersten Jahrhundert, allerdings noch bei den griechisch und lateinisch schreibenden Autoren. Und in einem seiner letzten und dem, was wir wahrscheinlich als das allerletzte Interview zu seiner Lebenszeit gegeben ansehen müssen, hat er selber es genauso beschrieben. Ich habe mich entschieden, zurückzugehen, sagt er, um die Ursprünge oder die Herkunft einer bestimmten moralischen Erfahrung, nämlich Sexualität als Problem oder als Sorge zu verstehen, zu kontextualisieren in den verschiedenen Weltbildern, in den verschiedenen Ideologien und in den verschiedenen, und das Wort sollte man hier vielleicht verwenden, Moralisierungen. Denn das Besondere ist, dass er glaubt, dass die Lüste, der Körper, die Sexualität auf unterschiedliche Weise Objekte oder Gründe für Sorge waren und dass es unterschiedliche Formen gab, sie zu integrieren in ethische oder moralische Systeme.
Eigentlich bin ich jetzt immer noch sehr gespannt darauf, was denn so ein paar Maßnahmen oder Empfehlungen oder Lehrsätze sind bei den Kirchenvätern, die das Geschlechtsleben im allerweitesten Sinne so betreffen. So der Klischeeblick auf die griechische Antike ist ja, da war beispielsweise sowas wie Liebe zwischen Männern gar kein Problem. Und das Christentum hat das dann so ein bisschen eingehegt. Taucht da sowas auf zum Beispiel?
Das taucht auf. Das heißt, es geht tatsächlich hier um die Frage der Enthaltsamkeit und der Keuschheit und die vielen Debatten, die die Kirchenväter darum führen, ob das christliche Leben eigentlich eines sein sollte, das ungefähr so wie das Leben Christi aussieht, nämlich enthaltsam. Trotzdem wird natürlich zur selben Zeit die Idee der Familie hochgehalten und auch die Idee, dass sich die Menschen vermehren und fruchtbar sein sollen, muss ja auch integriert werden in diese Ethik. Das heißt, hier findet sich schon eine bestimmte Spannung in der Art von Ideal, die eingebracht wird. Und diese Idee, dass sich zwischen Asketik einerseits, aber auch sowas wie einer normalen, man könnte fast sagen, gesunden Geschlechtlichkeit im Rahmen der Ehe eine Spannung bildet, die aufgelöst werden muss durch diese neue Moral, ist einer der Haupttopoi, vor allem des ersten Teils. Die Frage der Jungfräulichkeit ist für ihn entscheidend und auch so absurde Fragen aus unserer Perspektive heute, die sich aber die Kirchenväter gestellt haben, ob man überhaupt von einer Art von Geschlechtsleben, Geschlechtlichkeit, geschlechtlicher Differenz im Paradies, das heißt vor dem Sündenfall, ausgehen kann. Deswegen ist Augustinus für ihn so interessant, weil der tatsächlich versucht hat, dieses Verhältnis zwischen Natur, Natur vor dem Sündenfall und der Natur nach dem Sündenfall zu verstehen und auch die Geschlechtlichkeit in einem gewissen Sinn.
Gab es ein Sexualleben im Paradies?
Richtig. Das hat viele der Theoretiker damals umgetrieben. Aber auch ganz konkret darf die Begierde, darf das Verlangen Teil des Ehelebens sein? Oder muss man dahinter eine versuchende, auch gefährliche Kraft sehen, die die armen Christen sozusagen ihrer Selbstkontrolle beraubt? Diese Fragen werden gestellt und Foucault versucht nachzuzeichnen, wie in diesen Jahrhunderten unterschiedliche Vorschläge gemacht werden, diese Art von Regulierung, Kontrolle und auch Mäßigung des Geschlechtstriebs, würden wir heute sagen, zu denken und bestimmte Techniken vorzuschlagen und gleichzeitig das Eheleben so verbindlich auszuzeichnen, dass es nicht als defizient neben dem mönchischen, das heißt vollständig asketischen oder enthaltsamen Leben steht.
Ja, also eine Rückfrage, die sich mir aufdrängt, ist die folgende. In dem Band 2, Gebrauch der Lüste, spielt in der griechischen Antike, gibt es nach meiner dunklen Erinnerung breite Abschnitte, die mit sowas wie Askese überschrieben sind. Das heißt, Foucault ortet da und untersucht da, was die alten Griechen schon für asketische Übungen sich selbst verordnet haben. In dem Folgeband, diese Sorge um sich spielende herausragende Rolle, die Stoiker. Stoiker, die alles andere als exzessive Hedonisten waren, sondern Philosophen in der späteren Antike, die sich sehr um Mäßigung, wenn nicht Enthaltsamkeit gekümmert haben, sodass sich mir die Frage aufdrängt, was haben denn die Christen, die christlichen Kirchenväter dann eigentlich noch, wie soll ich sagen, gesteigert an Askese, Mäßigung, Enthaltsamkeit? War das nicht alles schon da?
Es ist richtig, dass schon die früheren Schriften und damit auch Foucaults Forschung über die griechisch-römische Antike etwas sehr Geregeltes und fast Disziplinäres, Asketisches auch die Epochen gezeichnet hatte, die wir uns manchmal als viel hedonistischer und freier vorstellen. Es ist richtig, dass er da gezeigt hatte, dass auch hier die Anstrengung, die Arbeit an sich, wie er es nennt, enorm großen Raum eingenommen hat und tatsächlich auch die Moralen oder die Ethiken so etwas waren wie eine Aufforderung zu permanenter Selbstgestaltung, Arbeit an sich und man könnte fast sagen Selbstdisziplin. Ja. Und Foucault zeigt, das frühe Christentum ist an diesem Punkt ganz treu, könnte man sagen, ganz loyal gegenüber dem Weltbild, das es eigentlich ablöst. Es nimmt genau diese Techniken, diese Formen auch der Selbstbeobachtung, Selbstgestaltung auf und liegt in diesem Punkt ganz auf der Bahn, ganz in der Linie einer bestimmten mehr oder minder sich auch asketisch, selbstdisziplinierend, selbstgestaltet verstehenden Lebensform. Allerdings macht er klar, dass an den kleinen interessanten Punkten, wenn es vor allem um die Ehe, das Eheleben gibt, das Laienleben, das heißt das nichtmönchische Leben der Gläubigen, immer wieder interessante, auch jetzt religiöse Akzente gesetzt werden, die eigentlich der alten Welt noch fremd waren. Und interessanterweise ist für ihn ein Haupttopos, dass er sagt, erst die Christen werden diese Art von Selbstgestaltung und sich zu sich selbst verhalten im Sinne einer auch Optimierung und einer Verschönerung des eigenen Lebens in erster Linie als eine Frage des Wissens und des sich selbst Erkennens auszeichnen. Obwohl die antike Philosophie auch schon erkenne dich selbst als Imperativ hatte, behauptet Foucault, erst die frühen Christen veralltäglichen diesen Imperativ und die berühmte Frage nach der Beichte und dem Geständnis und das, was später die Konfession wird und das heißt die Beichtpraxis jetzt im starken institutionellen Sinn, im späteren Christentum, sieht Foucault hier schon von Anfang an am Werk. Und damit kann er so etwas sagen, eine Kunst der Existenz, die aus der Antike kommt, wird im frühen Christentum jetzt immer stärker an die Vorstellung eines inneren Kerns des Menschen und des Individuums gebunden und damit auch an die Pflicht des Einzelnen, sich dauernd Rechenschaft abzulegen über die Sünden, die er begangen hat und die, über die er bisher erst nachgedacht hat. Das Buch endet mit Augustinus und damit dem vielleicht mächtigsten Ideologen, könnte man sagen, des frühen Christentums.
Und auch der bekannteste heute noch,
genau, Augustinus. Der die Stichworte bereitgestellt hat, dann für die Ausarbeitung des Christentums als eines umfassenden Weltbilds, der aber tatsächlich mit seiner Lehre vom freien Willen, in dessen Kern etwas Unfreies ist und von der sündigen Natur des Menschen eine Matrix, wie Foucault sagt, geschaffen hat, die sich jetzt ausbeuten lässt in Richtung Disziplinierung, Kontrolle und gewissermaßen das Machen eines schlechten Gewissens des Menschen, das er nie mehr ganz ablegen kann, weil in seinem Kern, in seiner Natur ein ursprünglicher Makel sitzt, über den man beständig nachdenken muss und dessen Ausbrechen, wenn man so will, oder dessen Aktivwerden jetzt die ganze Zeit Objekt einer enorm intensiven Sorge oder Besorgung sein muss.
Vielen Dank, Martin Saar, bis hierhin. Es geht gleich weiter im Gespräch und zwar mit der Frage, warum heute Kirchenväter lesen? Warum, was machen wir 2018 mit diesen Geständnissen des Fleisches? Hier singt jetzt erstmal John Lennon und zwar Watching the Wheels.
People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy. Advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. Round and round, I really love to watch them roll.
illusion. Well, I tell them there's no problem, only solutions. Well, they shake their heads and they look at me as if I've lost my mind.
Martin Saar in Frankfurt am Main ist im Gespräch mit der Philosophiesendung Sein und Streit auf Deutschlandfunk Kultur. Martin Saar, Sie haben eingangs am Anfang unseres Gesprächs so schön erzählt, dass Sie einerseits dieses Buch aufgeschlagen haben mit zitternden Händen, der letzte Foucault, mehr als 30 Jahre lang nach seinem Tod, endlich zu haben, endlich zu lesen. Andererseits, erster Eindruck, Sie blättern rein, lesen Analysen von Kirchenvätertexten. Es gibt keine knallige These, die einem direkt unter die Nase gehalten wird. Und Sie haben sinngemäß formuliert, eigentlich lässt Foucault den Leser alleine mit der Frage, warum er dieses Material eigentlich so detailliert und so kleinschrittig analysiert, sich zu Gemüte führt. Was wäre denn nach Ihren ersten Eindrücken so eine Antwort auf die Frage, also warum sollten wir uns heute, 1984 oder jetzt eben mehr als 30 Jahre später, warum müssen wir uns mit Augustinus und seinen Vorgängern beschäftigen?
Ich will nur noch mal kurz nachreichen. Es stimmt, er lässt uns ganz alleine in der Anbindung dessen, was er macht, an Dinge, die er selber vorher gemacht hat und die uns auch allgemeiner interessieren könnten. Es gibt keine einzige Fußnote, die nicht zu seinen
Quellen.
Zu seinen Quellen aus diesen verschiedenen Jahrhunderten.
Das heißt, also Foucault spricht direkt mit den Kirchenvätern, richtig, und guckt nicht nach links und rechts, was, genau, seine Kollegen so machen.
Überhaupt nicht. Und auch das unterscheidet dieses Buch sehr, sehr stark von einigen seiner anderen Texte, vor allem seiner kleineren und ein bisschen zugänglicheren Texten aus derselben Zeit, in der er diese Verbindung zur Gegenwart damals eigentlich sehr viel deutlicher gezogen hat. Hier ist es ganz, ganz pur. Ein Buch aus dem Archiv, noch mit dem Staub
mönchisch
des Archivs. Genau, mönchisch, asketisch auch geschrieben. Auch der Stil ist so schmucklos wie in Foucaults letzter Phase immer wieder mal. Aber es ist fast noch dünner, könnte man sagen.
Oder das muss man eigentlich nochmal unterstreichen. Denn zu den Foucault-Klischees gehört ja, dass es sich um einen nietzscheanisch aufgeregten Autor handelt. Also mit dem man eben Thesen verbindet wie: der Autor sei tot, das Subjekt sei tot, der Mensch sei tot und so weiter. Die Wahrheit ist, dass tatsächlich die bekannten letzten beiden Bücher etwas derart Trockenes haben, das Sie gerade skizziert haben. Und das scheint jetzt für diesen Band erst recht zu gelten.
Ja, auf jeden Fall. Ich komme nochmal zurück auf die Frage, was da jetzt vielleicht dran ist oder wieso es uns vielleicht interessieren sollte, auch wenn uns jetzt genau diese Frage, die Debatten um die Jungfräulichkeit und solche Dinge im frühen Christentum erst recht, gar nicht so genau interessieren. Ich sehe eigentlich zwei große Punkte. Das eine ist generell, dass wir uns auch in den letzten 20 Jahren, und Foucault hat eigentlich diesen Trend ausgelöst, sehr stark dafür interessieren, dass wir diese Schnittstelle zwischen Kultur und Natur, die unter anderem das Verhältnis des Menschen zu seinem eigenen Körper ist, inzwischen sehr deutlich historisieren. Wir wissen, dass jede Gesellschaft auch ihre ganz eigene Vorstellung davon hat, was natürlich und nicht natürlich am Menschen ist. Und wir wissen auch,
die Grenze zwischen Natur und Kultur steht nicht fest.
Richtig.
Okay.
Und die Sexualität, von der wir immer glauben, sie sei etwas Natürliches, was hineinragt in unsere Gesellschaftsnatur, ist natürlich selber durch und durch, wie wir immer sagen, konstruiert, was nur so viel heißt, wie gedeutet, gehegt und gemanagt. Und diese Episode, die Foucault hier auf zeigt oder aufdeckt für uns oder sichtbar und lesbar macht, ist an dem Punkt absolut interessant, wie das Christentum von Anfang an an dieser Baustelle arbeitet. Ah. Was ist denn die Natur des Menschen? Ist sein Leib so wesentlich wie seine Seele? Und in welchem Sinn sind die körperlichen Begierden des Menschen etwas, was seiner Seele und damit seinem auch heilsbedürftigen Wesen entgegensteht, vielleicht sogar Teil davon ist? Und was bedeutet es für das Verhältnis von Wesen zueinander, die ja beide körperliche, fleischliche Wesen sind? Und damit sieht man mal, wie mit unglaublich großen Ängsten, aber auch mit großem Deutungs- und Interpretations- und Regelungsbedarf Sexualität zur Tatsache von Kulturen oder Zivilisationen wird und wie stark sich das mit ganz grundlegenden metaphysischen und philosophischen Fragen nach dem Verhältnis von Körper und Seele, Geist und dem Organischen, der Biologie und dem Nichtbiologischen verknüpft.
Und die steigen da auch richtig in körperliche Details ein, diese Kirchenväter.
Ja, richtig. Ja, das ist in der Tat richtig.
Beispiel?
Augustinus erläutert das Überraschende, dass das Geschlechtliche haben kann im Alltag der Menschen mit der nicht zu verbergenden, aber doch auch irgendwie peinlichen, plötzlichen Erektion.
Okay.
Und die plötzliche Erektion wird sogar für ihn zur Metapher, zum, man könnte fast sagen, so ein bisschen pointenhaften Leitbild dessen, was eine überraschende körperliche Regung ist und damit, wenn man so will, zu einer Metapher im Verhältnis von Geist und Natur. Und die Natur lässt sich hier nie ganz weder verbergen noch integrieren in das, was sich gehört und was schrecklich ist.
Und das liest er an unwillkürlichen Erektionen ab, an überraschenden. Okay, das ist
er liest es nicht ab, es wird aber als sozusagen eine Metapher mal eingebaut. Ja. Und Foucault hat enorm großen Spaß daran, diese Metapher bis ins Letzte auszudeuten und tatsächlich auch hier zu inszenieren. Und das ist mein erster Punkt, dass ich sagen würde, hier ist tatsächlich sowas wie historische Gender Studies, historische Sexuality Studies werden hier betrieben von Foucault, ohne dass es das damals gegeben hätte, weil er sehr ernsthaft zeigt, wie viel Thematisierung, Diskurs, Deutung, Regulierung im Kern einer Kultur rings um das Geschlechtsleben, die biologische Natur und die geschlechtlichen Praktiken vorhanden sind und aufgeführt werden.
Ja.
Das Zweite, und das ist vielleicht jetzt auch für uns Philosophen noch ein bisschen interessanter. Das andere, finde ich, scheint mir eher ein kulturwissenschaftliches, kulturhistorisches, gender-studies-mäßiges Thema zu sein.
Das Schwimmen der Grenze zwischen Natur und Kultur, auch in der Sexualität.
Mhm. Das zweite ist nochmal ganz allgemein die Frage, wie entstehen Verbindlichkeiten? Oder was macht eine Ethik aus, wenn man unter Ethik die Gesamtheit eines Sets von Normen und Regeln hält, die zu einer bestimmten Zeit verbindlich sind und verbindlich gemacht werden. Und da ist für Foucault die Entstehung dieser christlichen Sexualmoral, wenn man so will, eine Fallstudie für das sich neu ausrichten eines normativen Gebildes, einer normativen Struktur oder eben einer Moral oder einer Ethik, in der er versucht nachzuzeichnen an einzelnen Topoi, einzelnen Überlegungen, einzelnen Themen, wie hier immer mal wieder Innovationen gemacht werden. Ein neuer Kirchenvater schlägt vor, das doch anders zu sehen oder diese oder jene Bibelstelle jetzt so auszulegen, dass man aus ihr ein anderes Gebot folgern könnte. Aber all dies kann nur geschehen auf der Grundlage schon etablierter Praktiken und schon etablierter Rollenverständnisse. Mhm. Und damit ist die Ethik einerseits etwas sehr Kontinuierliches. Und Foucault sagt auch, das, was verboten und gebilligt wurde, hat sich eigentlich kaum verändert in diesen 6 Jahrhunderten. Aber verändert hat sich die Art und Weise, wie begründet wurde, wie thematisiert wurde und wie reguliert wurde, was jetzt hier das Gebotene und das Nichtgebotene ist. Und damit ist auch die Ethik selber, und man könnte sagen, der Bereich der Verbindlichkeit oder der Regeln, etwas enorm Flüssiges und Dynamisches. Ja, man könnte sogar sagen, ein Kampfplatz. Das heißt, hinter jeder Moral, die ja verbindlich macht, steckt eigentlich immer auch ein Streit um die Verbindlichkeiten und ein enormer Konflikt zwischen unterschiedlichen Formen, Argumente für das Verbindliche anzuführen.
Ja, vielleicht noch eine letzte Frage oder eine Frage nach einem letzten Thema. Sie haben vorhin so interessante Sachen, aber sehr schnell erzählt über den Zusammenhang von schlechtem Gewissen und Freiheit. Mhm. Also, dass das schlechte Gewissen als Thema in diesem Buch vorkommt, das verstehe ich. Frühchristentum beschäftigt sich mit Sexualität. Was aber hat das mit der Freiheit des Christenmenschen zu tun?
Das ist das Thema vor allem im Kontext der Augustinus-Interpretation. Und Foucault zeigt, dass die Konstruktion, der Mensch ist gefallen, das heißt durch die Erbsünde zum in gewisser Sinne Wesen mit einem Makel geworden, verknüpft ist mit der Frage, und wie kann der Mensch sich jetzt zu sich selbst als einem gefallenen Wesen verhalten. Und Augustinus hat die geniale Vorstellung, dass es eine bestimmte Art von Willen und freiem Willen gibt, der nicht absolut ist, sondern bedingt, und dass es jetzt der harten Arbeit an sich selbst und auch der Selbsterforschung bedarf, um sich dieser Freiheit für würdig zu erweisen und damit etwas wieder gut zu machen, was eigentlich nicht wieder gut zu machen ist, nämlich den Makel auf der menschlichen Natur, der tief in der menschlichen Natur selber liegt. Und diesen Zusammenhang zwischen Freiheit, Natur und auch Wahrheit oder Etablierung einer Wahrheit über sich selbst, davon glaubt Foucault, dass es ein Konnex ist oder eine Verbindung zwischen verschiedenen Bereichen und auch Begriffen, die für unsere Kultur, und jetzt mal ganz grob gesprochen, eine Kultur, in der wir auch noch heute leben und die in diesem Sinn noch christlich ist, absolut entscheidend war. Weil Foucault hat auch geglaubt, das wissen wir aus Sexualität und Wahrheit 1, dass auch unsere heutige, sagen wir mal spät psychotherapeutische, psychoanalytische Kultur eigentlich noch so funktioniert. Auch wir glauben, dass wir über uns selbst erzählen können und über die Herkünfte und Ursprünge unserer eigenen auch psychischen Dispositionen. Und Foucault hätte gesagt, an dem Punkt sind wir eigentlich noch Christen und stehen wir eigentlich alle noch im Schatten, wenn man so will, dieser ersten ethischen Revolution, die irgendwann in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung vonstatten gegangen ist.
Martin Saar, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Dieser letzte Foucault, über den wir uns unterhalten haben, dieses Buch erscheint in der kommenden Woche am Donnerstag auf Französisch. Les aveux de la chair heißt der Band, auf Deutsch vermutlich erst im kommenden Jahr, der Titel jedenfalls Die Geständnisse des Fleisches. Sein und Streit, die Stunde Philosophie auf Deutschlandfunk Kultur geht damit zu Ende für heute. Hier geht's weiter mit den Religionen, mit meiner Kollegin Anne-Françoise Weber. Vorher die Nachrichten und noch vorher Joe Bonamassa mit The Valley Runs Low. Einen schönen Sonntag wünscht René Agiga.
The chance to